Du kannst nicht wirklich Innovation machen, wenn du Angst hast, Fehler zu machen.
Also es geht mal nur um Knödel. Knödel ist key.
Ja.
Ja, anders geht's nicht.
Ihr mutet alles so an, als hätte man einfach das Logo genommen, um es irgendwo drauf zu klatschen, um halt noch mit Lizenzprodukten eine Umsatzquelle zu erschließen. Ja gut, und dann gibt es natürlich die Klassiker bei Listungen, wenn du nur noch Absatz nur noch über Rabattaktionen rauskriegst.
Was ist Rabatt?
Nein, wenn ich rabattiere, wenn ich 2 plus 1
mache. Ach ja.
Ach so. Was willst du denn?
Also an der Stelle hätten wir geklärt, dass Charlina weiß, was Rabatt ist.
Brand Trust Live.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brand Trust Live mit Charlina Schröter und mein Name ist Klaus-Dieter Koch. Diesmal, wie man sehen kann, als Summer Edition vom wunderschönen Bodensee. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was auch ein bisschen inspiriert wurde von den letzte Woche stattfindenden Werbefestspielen in Cannes, wo ja der Schwerpunkt eher auf Kreativität und Preisen liegt. Und viele, ich sag's mal, Marketing- und Werbefachleute machen sich in dem Moment immer Gedanken, wie viel bringt Kreativität tatsächlich? Vor allen Dingen, wenn sie so enorm ist, dass sie das, was eine Marke darstellt und auch am Ende vorgibt, komplett ignoriert. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb haben wir uns irgendwann mal die Frage gestellt und die wollen wir heute behandeln. Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich mit seiner Marke zu beschäftigen und dieses Thema auch mal konsequent anzudenken, weiterzudenken, je nachdem, an welchem Stand man so ist. Dazu wollen Charlina und ich heute reden und deshalb die erste Frage an Charlina: Was ist so deine Erfahrung, wenn du beobachtest bei Kunden, was sind so die Hauptanlässe, sich mit Marken zu beschäftigen?
Wenn der Vertrieb stockt.
Guter Punkt, stimmt. Habe ich auch oft, ja.
Ich glaube, das zweithäufigste sind kulturelle Themen, auch häufig intern, wenn man dann merkt, jetzt gerade Employer Branding, der Markt stockt irgendwie, wir kriegen nicht die Talente, die Kultur trägt nicht unsere Strategie. Also wir können nicht so schnell unsere Führungskräfte aktivieren, dass wir das umgesetzt bekommen, was wir uns wünschen. Auch ein sehr häufiger Grund. Und wenn es um das Thema Weiterentwicklung geht, also Marktexpansion, Internationalisierung.
Wenn ich dir zuhöre, sehe ich da so zwei Haupttrigger, die das auslösen. Einmal Gründe, die dir aufgedrückt werden. Also Absatzkurve geht nach unten. Mhm. Oder Führungskräfte funktionieren nicht. Oder Gründe, die du selbst feststellst. Mhm. Das heißt, wir wollen uns schärfer von der Konkurrenz abgrenzen. Wir wollen unsere Preise erhöhen und durchsetzen. Kann man das so sagen?
Ja.
Diese zwei Welten?
Ja, weil Nachfolge ist mir gerade eingefallen, ist ja auch oft ein Thema.
Stimmt, Nachfolge wäre der dritte ganz große Punkt. Hat übrigens nicht nur was mit Kleinfirmen zu tun. Ne? Also das haben wir auch in Milliardenkonzernen das Problem, dass der große, alles könnende und tatsächlich auch könnende Protagonist abtritt oder abtreten muss oder abgetreten wird. Und in dem Moment stellt sich die Frage, wer kann in diese Fußstapfen treten? Und das ist auf jeden Fall, das ist so ein ganz kritischer Punkt. Und wir sagen immer, Marken machen Unternehmen vererbungsfähig. Also das heißt, wenn du das, was den Gründer bewegt hat, sein Wertesystem, auf dem seine Entscheidungen basieren, seine Ambitionen, wenn du das schaffst zu kollektivieren, sprich in eine Marke einzubetten, dass es auch andere, beispielsweise firmenfremde, familienfremde Manager in diesem Sinne machen können, ohne es zu kopieren. Stimmt, ist wahrscheinlich der ganz große dritte Anlass. Ja. Aber was mich interessieren würde, was du so, was ist vorher passiert? Also bevor die Entscheidung getroffen wird, wir müssen uns jetzt mal die Marke kümmern. Was haben die schon alles in der Regel so hinter sich? Weil das könnte ja für unsere Zuschauer auch mal so ein Hinweis sein, wo man sich gerade befindet und ob es schon langsam soweit ist.
Ich glaube, sehr unterschiedlich. Also da denke ich jetzt an die einzelnen Anlässe. Also bei Sales klassisch natürlich Sales-Trainings, diverse, und dann Kostenoptimierungsprojekte, dann Kulturschulungen, aber alles irgendwie singulär für sich stehend und nicht zusammenhängend.
Wie sieht es aus mit Logoänderungen und Werbekampagnen?
Ja, gute Klassiker natürlich.
Die nicht funktioniert haben.
Ja, wobei, wenn du jetzt deine Preise durchdrücken willst, machst du dann immer eine Logoänderung? Weiß ich gar nicht. Ist das da so der Anlass für?
Ja, eine Technik, Preise zu erhöhen, ist ja die Vergleichbarkeit zu reduzieren. Das heißt, in der Regel machst du es über ein neues Produkt oder eine Variante oder eine neue Packungsgröße, so dass einfach der Vergleich immer schwerer wird. Ganz gescheite, also gerade im Unternehmensmarkenkontext bei professionellen Service-Firms, die ändern tatsächlich manchmal tatsächlich das Logo, ja, um Preise erhöhen zu können, um, ich sag mal, so durch so eine Decke zu stoßen, durch die man es vorher nie geschafft hat, ist man immer kleben geblieben. Und die fangen tatsächlich an, im Wesentlichen müsste es natürlich über eine neue Positionierung sein, ein neues Geschäftsmodell, aber der kurze Weg ist ja immer so zu tun, als ob, also ein neues Logo. Und dann stellt man fest, das ist so was, was ich immer beobachte, keiner folgt. Und die Kunden stellen fest, alter Wein in neuen Schläuchen, es ändert sich gar nichts. Mhm. Das haben wir ja oft, ne? Das hast du auch schon erlebt. Und dann werden wir angerufen und sagt, ja, wir haben jetzt alles neu gemacht und durchgesetzt, einen Haufen Geld ausgegeben, hat sich aber nichts geändert. Und dann wird quasi die Strategie danach gemacht. Und ich meine, das sagt einem, glaube ich, der gesunde Menschenverstand, dass das weniger sinnvoll ist. Es gelingt uns meistens dann doch, es hinzukriegen, aber die Story zu erzählen, auch den eigenen dann doch sehr kritisch gewordenen Mitarbeiter gegenüber, ist eine Herausforderung. Andersrum ist viel einfacher, viel organischer.
Also das habe ich mir auch gedacht. Wer sich frühzeitig mit Marke beschäftigt, spart sich später einen Haufen Geld für Marketingausgaben.
Das können wir gleich mal festhalten. Also das, was es extra kostet, ne, wenn einer denkt, ach, das Marke kostet extra, die Agentur bietet mir das umsonst. Ja, kostet extra, aber das, was man an Effekten hat, an Effizienz zu gewinnen, an Geschwindigkeit zu gewinnen, an fehlgeleitete Investments, das überwiegt es oft schon nach einem halben Jahr. Also das geht ganz schnell.
Ist Marke eigentlich Haltung oder ein Werkzeug?
Beides. Also wir sagen ja, Marke ist ausgedrückter Wille. Das hat schon was mit Haltung zu tun. Und das ist ja das, was Marken auch magisch macht, dass man, wenn man den Willen spürt, den diese Marke hat und eingeimpft bekam, eben durch die sie geschöpft haben, die sie erschaffen haben. Und dann ist es definitiv Handwerk. Man muss es gut können. Es ist, an der Stelle muss ich das sagen, du weißt schon, es ist keine Wissenschaft. Gruß an alle Universitäten. Es ist keine Wissenschaft. Es sind keine wiederholbaren Experimente. Ne? Wissenschaft ist ja, du machst ein Experiment unter gleichen Bedingungen, kommst zum Ergebnis, wiederholst es, kommst zum gleichen Ergebnis. Das funktioniert, wie wir alle immer wieder wissen, das funktioniert in diesem Geschäft nicht. Was die ganze Sache ja auch so spannend macht, muss man ja auch sagen. Auch wir, wenn wir ein Thema haben in Branchen, Finanzbranche, Brauereien etc., wo wir uns auskennen, wo wir schon Dutzende von Cases gemacht haben, kannst nicht die Arroganz haben, hingehen und sagen, das haben wir schon dutzendmal gemacht. Machen wir jetzt quasi so nach Schema F. Ja. Ne? In dem Moment, wo einer diese Einstellung hat, misslingt's.
Ja, ich glaube, es ist wie alles im Leben dynamisch und entwickelt sich immer weiter. Und weil du sagst frisch und dynamisch und jung, die Frage ist ja auch ein bisschen, wenn ich jetzt ein Startup gründe, wann beschäftige ich mich mit Markenbildung? Idealerweise habe ich natürlich schon vorher eine Idee, einen Gründungszweck. Ich habe ja irgendeine Haltung. Irgendeine Sache, die mich besonders macht, die mich dazu bewegt, ein Unternehmen zu gründen.
Ein Why, Willen, ein Purpose.
Ein Why. Nenn es, wie du willst. So, und dann entwickle ich den ja. Und dann ist die Frage, glaube ich, wie bewusst mache ich das am Anfang? Und ich sage es gleich, ich glaube, dass man als Markenführer sich auch sehr bewusst sein muss, in welcher Lebensphase ist gerade meine Marke. Und je nachdem auch das ein bisschen anpassen sollte. Ich komme gleich dazu, was ich meine. Mhm. Was ich häufig sehe, ist, dass Agenturen dann zu uns teilweise kommen und sagen, typisches Scale-Up, Startup, haben dann gebrieft, wollen dann Kampagnen sagen, die haben keine Strategie. Auf was sollen wir jetzt arbeiten? Und das sehe ich klassisch, wenn die in so einer Grenztestphase sind oder in so einer Ausprobierphase, sich differenzieren wollen Phase, also klassische Kindheit oder Adoleszenz, dann ist da noch sehr, sehr, sehr viel Freiheit da. Und ich glaube, die ist auch sehr gut, die Freiheit, um zu testen, was funktioniert. Test, Learn, Adapt. Ne, wo resoniert mein Angebot am stärksten? Wie vermarkte ich es am besten? Und ich glaube, am Anfang muss man trotzdem die Richtung vorgeben. Du brauchst ein Bezugssystem, idealerweise Marke. Wo will ich hin? Und dann später kann sich das immer weiter verdichten, immer weiter verengen, immer weiter positionieren, bis du irgendwann in so eine Phase des Erwachsenwerdens kommst, wie bei Menschen auch, wo du dann ganz viel Haltung hast und Wirkung zeigst.
Das heißt, du plädierst davor am Anfang ein bisschen spielerische Leichtigkeit?
Ja.
experimentieren, seinen Weg finden, sein Modell finden, sein Produkt verbessern und dann ab einem gewissen Punkt auch mal sagen, so, jetzt stellen wir mal was dar.
Also ja, genau. Ich würde es sogar wirklich, glaube ich, in 3 oder 4 Phasen einteilen. Also erste Phase Kindheit. Ich versuche es mal über die Analogie vom Menschen zu ziehen. Was machst du als Kind? Klassischerweise Grenzen austesten. Was geht, was darf ich nicht? Dafür brauchst du aber eine Bezugsperson. Die Eltern, die sagen rechts, links. Als Markenführer idealerweise eben einen Bezugsrahmen, die Marke. Ganz wichtig, diese Grenzaustestung-Phase, weil dadurch lernt man ja auch viel über sich selbst. Und danach Jugend, klassischerweise Identitätsbildung, Abgrenzung, das andere im Außen kennenlernen und sich selbst durch diese Brille wahrnehmen und dann verstehen, wer bin ich eigentlich. Hat auch noch viel mit Experimentiert zu tun, aber schon in einem engeren Rahmen mit Hypothesen. Und dann kommt die junge Erwachsenenphase und da gehe ich dann in eine Wirkung, gehe ich in eine Positionierung, stelle ich was dar, reproduziere oder agiere zum ersten Mal und reagiere nicht nur noch. Und dann irgendwann die ganz reife Phase, wo man dann ganz viel Haltung hat und auch unveränderlicher wird.
Das war die Start-up-Perspektive. Was beobachtest du bei den Mature Companies, also bei den Traditionsunternehmen? Da stecken ja mal 120 Jahre Identität irgendwo drin.
Also das Schöne ist ja, durch die Phasen hinweg zu beobachten, du hast bei den Jungen hast du ganz viel Freiheitsliebe und Ausprobieren und das, was die dann manchmal zu viel haben, haben die Oberen dann zu wenig. Das heißt, wenn ich sehr lange, wenn ich sehr lange ein Erfolgsmuster bedient und auch genutzt habe, fällt es mir sehr schwer, davon loszulassen. Und wir sehen aber, dass die Veränderungsgeschwindigkeit zunimmt. Wir sehen, dass sich der Markt immer dynamischer entwickelt, dass sich die Zielgruppen immer dynamischer verändern und auch sich durchmischen und soziokulturelle Kontexte verschwimmen. Und dadurch musst du dich viel mehr anpassen. Du musst viel, das Modewort der letzten Jahre, agiler natürlich sein, auch in deiner Antwort.
Das heißt, hilft der Marke?
Marke gibt dir, glaube ich, den Rahmen vor, wo bin ich unveränderlich und wo lasse ich mir aber auch Spielräume, ich definiere immer Möglichkeitsräume, innerhalb derer ich mich super gut anpassen kann, ohne dass es unglaubwürdig wird. Also Beispiel dazu, Harley Davidson. Die haben mal eine Parfümlinie gemacht in den 90er Jahren, die grandios gefloppt ist. Genauso haben sie auch Telefone gehabt. Hattest du
sonst was? Wenn es so gerochen hat, wie ich glaube, dass es gerochen hat, kann ich es mir vorstellen.
Die hatten auch Telefone, die hatten sogar Kuchenformen und Weihnachtskugeln. Also mal so eine komplette Lifestyle-Richtung. Ihr mutet alles so an, als hätte man einfach das Logo genommen, um es irgendwo drauf zu klatschen, um halt noch mit Lizenzprodukten eine Umsatzquelle zu erschließen. Und genau da hilft Marke, weil wenn ich eine definierte Marke habe, dann kann ich genau schauen, was kann ich eigentlich für Komplementärsegmente, geht ja immer um Wachstum dann, erschließen, die aber zur Marke passen. Und das hat der Marke dann echt geschadet. Die haben es dann natürlich auch alles wieder eingestellt. Aber das ist genau der Aspekt, wo dir Marke helfen kann, trotzdem dieses Spielerische.
Also was hätte Marke aber verhindert?
Dass du dieses Produkt auf den Markt bringst,
also
so wie sie es
gemacht
hätten. Also
die Grenzen überschreitest.
Ja.
Also Geld gespart, Aufwand gespart, Zeit gespart.
Ja.
Man sagt ja, große Unternehmen, Konzerne sind Weltklasse, was Prozesse anbelangt, können aber keine Innovation. Und kleine Unternehmen können Innovation, aber sind halt in den Prozessen mies. Das
stimmt.
Wie siehst du das da in dem Zusammenhang zu dem, was du gerade gesagt hast?
Also erstmal unterschreibe ich die Beobachtung oder die These. Wir haben das oft in großen Unternehmen, dass wir dann versuchen, Innovationen reinzubringen und dass wir das oft in so Piloten machen müssen oder in Hubs, ne? Dass das dann so ausgelagert wird, weil du sonst an diesen Strukturen scheiterst.
Bloß nicht stören.
Oder an diesen Verhinderern. Ja. Dann ist ja auch ganz viel, Innovation ist ganz viel Mindset. Da haben wir noch Lust, mal auszuprobieren. Du kannst nicht wirklich Innovation machen, wenn du Angst hast, Fehler zu machen. Marke gibt dir da den, hilft dir, Innovation mit geringerem Risiko zu machen. Lass mich so formulieren. Marke ist ja nichts anderes als, wir reden immer so von Marke, oh Gott, dieses Wort haben wir schon viel zu viel benutzt heute, aber
es geht ja darum, warum Marke anfangen soll, also von daher.
Es ist dein Erfolgsrezept, wenn du so willst. So erkläre ich es gerne. Marke ist das Rezept, was man mal runtergeschrieben hat, wie du im Markt erfolgreich bist. Also was du tun musst, worauf du dich besinnen solltest, was du immer reingeben solltest in das Rezept, damit es am Ende lecker schmeckt. So. Das heißt aber nicht, dass du keine neuen Zutaten dazu tun darfst.
Varianten. Und,
genau. Oder nenn das mal langsamer kochen, schneller kochen, alles möglich, aber deine Kernzutaten.
Zutat weglassen, ja.
Das muss drin sein.
Kernprozesse, Kernzutaten.
Ganz genau. Und das ist ja.
Problem ist natürlich, dass in Konzernen 1000 Leute nach so einem Rezept kochen müssen. eigentlich. Ja.
Und deswegen ist es gut, wenn man dieses Rezept so einfach wie möglich formuliert. Nicht groß komplex, nicht in 50 Seiten, nicht mit 50 Werten. 5 wäre gut und eine Seite. Und dann aber auch die Lust geben, damit zu spielen und damit auszuprobieren und sagen, okay, wann immer wir dieses Grundrezept waren, kann ich mich ausprobieren in diesem Rezept. Und dann entsteht Innovation, die aber ein geringes Risiko hat, weil ich diese Glaubensmuster von den Leuten bediene. Darum geht es ja.
Und wenn jetzt jemand entgegnet und sagt, aber mein Rezept ist veraltet, das isst keiner mehr, das will keiner mehr, die wollen jetzt alle Sushi und ich koche noch Knödel. Was empfiehlst du dem dann?
Dann würde ich mir anschauen, wie man die Relevanz neu beleben kann. Also wenn du jetzt Knödel machst, dann hast du ja irgendwas, was dich gut macht in diesem Knödel. Ne? Ist es die Handwerkskunst? Ist es das spezielle Mehl? Ist es die Geschichte dahinter? Was ist es an diesem Knödel, was besonders ist? Und dann würde ich versuchen, wie funktioniert das in dem heutigen Resonanzraum? Also ist diese Handwerkskunst, funktioniert es deshalb gut, weil es ein Nostalgieeffekt ist und weil sich Leute wieder nach was Ursprünglichem, Haptischem sehnen, anstatt dem industriellen gefertigten Sushi von einem Fisch, der im Becken aufgezüchtet wurde, wie auch immer. Und dann würde ich einfach neu reingehen in die, welche Fähigkeiten habt ihr in eurem Unternehmen? Weil die Kernkompetenz wirst du nicht ändern über Nacht und sollte man auch nicht. Und dann will ich schauen, okay, wie kann ich die so übersetzen, dass sie heute wieder Resonanz finden?
Also es geht mal nur um Knödel. Knödel ist key.
Ja.
Ja, anders geht's nicht. Aber ja, du musst halt mal schauen, was du aus diesem Knödel-Thema alles machen kannst.
Wie kann ich's
und wenn ein Sushi-Knödel bei rauskommt oder ein Knödel-Sushi, ist auch egal.
Ja, oder Knödel to go. Oder kleine Knödel oder Riesenknödel oder
ja,
süße, saure Knödel in den Drink, was auch immer. Wie kann ich es neu inszenieren? Dann hilft es natürlich immer, sich anzuschauen, was brauchen die Leute gerade, wie sieht deren Lebensumfeld aus, was sind Lebensknappheiten, haben wir letztes Mal besprochen. Und da gibt es immer Antworten, man muss nur mal anders denken. Das ist immer das Schwierigste, aus seinem Denkmuster rauszukommen.
Was sind die 3 Anzeichen deiner Beobachtung nach, die unleugbar sind, ist auch immer so eine Phase der Leugnung.
Oh, gute Frage.
Und die dir eindeutig sagen, also jetzt musst du mal auf dieses Markenthema kommen. Ganz konkret, Checkliste.
Ich bekomme keine Listung im LEH.
Oder die ich durchsetzen will.
Ja, jetzt mal im FMCG.
Weil Attraktivität hat abgenommen.
Ja, oder ich bin nicht
der
mehr differenziert.
Einkäufer glaubt nicht mehr.
Ja, genau. Der sagt, ich hab ein Private-Label-Produkt, das gibt mir mehr Flächenproduktivität, habe ich selber eine größere Marge drauf. Tschüss.
Also Punkt 1 gilt ja nicht nur für LEH, gilt ja für alle mehrstufigen Vertriebe. Also ich kriege meine Listung nicht durch, die ich will.
Ja.
Erstes Anzeichen. Zweites.
Ich würde schon kulturell auch sagen, ich kriege keine Bewerbungen auf meine Stellenanzeigen.
Oder ich muss mehr zahlen
oder
als andere.
Muss mehr zahlen. Ja, stimmt. Noch besser.
Ich kriege meine Preiserhöhung nicht durch. Händler droht mit Auslistung.
Ja.
Ich glaube, das ist das Nächste. Das würde aber starken Marken nie wagen. Nie.
Ja, ist ja eigentlich der erste Punkt, oder?
Und jetzt noch 3 Gründe, die einem nicht sofort einfallen. Aus den Tiefen der Beratererfahrung.
Heute grillst du mich aber, ne?
Ja, wir wollen hier schon ein bisschen Mehrwert bieten, ne? So Frühkennzeichen. Mir fühlt da einfallen zum Beispiel Vollkostenrechnung. Also wenn du nach ehrlicher Vollkostenrechnung pro Produkt, was du noch verdienst, feststellst, die Marge verschwindet zunehmend und kreuzt demnächst die Nulllinie. Und dann kommen ja die ganzen Ausreden. Ja, wir machen es übers Volumen und dann kommt McKinsey und muss die Kosten senken und dann kommt, der Vertrieb ist schlecht oder der CEO ist schlecht oder dann werden lauter Ausreden gesucht und überall rumgefummelt, statt an die Ursache zu gehen.
Das?
Oder man rechnet sich schön,
ja,
und schaut die Vollkostenrechnung gar nicht an. Geht auf DB. Wenn einer mit DW1 kommt, ne? Also unser DW1 ist noch gut. Okay.
Weißt doch, was los ist.
Weißt du, brauchst auch nicht mal weiterfragen.
Das, was ein unscheinbares Anzeichen wäre für mich, wenn die Länder übermäßig nach Produktinnovationen fragen und der Vertrieb. und sagen, ich brauche neue Produkte, um was verkaufen zu können.
Das ist ein guter Frühindikator. Immer was Neues. Also nicht Kernsortiment stärken ne? und die Marken die oder die Produkte, die all unsere Gehälter bezahlen, sondern der Schrei nach was Neuem. Das heißt, die Jungs sind nämlich nah an der Quelle und die haben das Vertrauen verloren.
Ja.
Das ist ein guter. Also der übermäßige Schrei nach Innovation. Jedes Jahr was Neues. Mach mal den Test und sagt zum nächsten Hausmesse, es gibt keine Innovation. Und schauen, was dann los ist. Mhm. Ja, von cool, können wir uns mal auf unsere Kernkompetenz konzentrieren, bis hin zu Weltuntergang. Mhm. Ist ja wahrscheinlich alles möglich. Mhm. Und ich glaube, das ist ein guter Vorindikator. Der ist gut. Ja. Und wenn man dann schaut, wie viel Geld man mit den neuen Innovationen tatsächlich verdient, im Vergleich zu den alten Produkten, dann wird man feststellen, die Kurve geht mal wieder so.
Ja. Ja gut, und dann gibt es natürlich die Klassiker bei Listungen, wenn du nur noch über Rabattaktionen rauskriegst.
Was ist Rabatt?
Naja, wenn ich rabattiere, wenn ich 2 plus 1 mache.
Ach ja.
Ach so. Was willst du denn?
Also an der Stelle hätten wir geklärt, dass Charlina weiß, was Rabatt ist, außer eine Stadt in Marokko. Aber nein, Rabatt ist ja letztendlich nichts anderes als die Bezahlung des Misstrauens des Kunden. Das heißt, jeder, der nur verkaufen kann, weil er einen Rabatt gibt, hat ein Vertrauensproblem. Und erzählt zum Beispiel seine Geschichte nicht gut. Es gibt so einen schönen Hamburger Kaufmannsspruch, der heißt, lange Rede, langes Geld, kurze Rede, kurzes Geld. Mhm. Wenn du einfach nichts zu erzählen hast, dann bezahlst du das mit Rabatt. Und wenn du eine gute, spannende Geschichte immer wieder selbstähnlich, sich selbst erneuernd erzählen kannst, dann hast du gar keine Zeit mehr, über einen Rabatt zu reden, weil die Zeit ist rum. Im Idealfall für die Leistungsgeschichte und dann wird die Frage auch nicht gestellt. Ich habe nichts dagegen, nicht falsch verstehen. Es gibt so Betonmarkenberater, die sagen überhaupt gar nie Rabatt. Sagen wir auch, aber nur über Luxus. Aber Rabatt gehört auch zum Spiel dazu, also irgendwie ein Discount. Und wir haben so eine Leitlinie bei Brand Trust, kein Rabatt ohne Gegenleistung. Also immer, also wenn der Kunde was will von mir, dann kriege ich auch was von ihm. Indem der Kunde mehr kauft oder sich loyaler gibt oder was auch immer. Gibt's, also es ist ein Spiel, ja? Also man muss das Spiel auch spielen. Und bei Arbeitnehmern, wir hatten es ja gerade angestreift, das Gegenstück ist, du zahlst mehr, um den zu bekommen. Wenn er sagt, ich fange an, egal was sie mir bezahlen, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass man eine attraktive Arbeitgebermarke hat. Und wenn man da wirklich ins Schachern kommt, genau wie beim Einkäufer, nur umgekehrt, und mehr zahlen muss, dann ist es auch ein Zeichen. Also man kann das ja dann auch sehr schön, wenn die Personalabteilung mal so die gängigen Lohnindizes gibt im Vergleich zur Branche, dann sieht man ja sofort, wie stark die eigene Marke ist.
Was ich auch immer umgekehrt einen schönen Indikator finde, wenn man in weicheren Sponsoring-Verträgen ist, wie sehr der Sponsi deine Marke nutzt oder eben auch nicht nutzt oder verschweigt. Und wie viel ich dem zahlen muss, damit der mit mir wirbt, ist ja ein wunderschönes Zeichen für Attraktivität. Muss man immer schauen, passt der gut zu mir?
Gibt es übrigens einen schönen Klassiker, wenn du ein Testimonial hast als Markenbotschafter und privat nutzt er andere Produkte und wird dabei fotografiert.
Dann ist vorbei.
Also da gab es das berühmteste Beispiel von Britney Spears, kennst du die noch? Als sie noch Superstar war.
mit oder ohne Haaren?
Die hatte einen Pepsi-Vertrag und wurde dann auf USA Today auf einem Videodreh mit einer Dose Red Bull abgelichtet. Da brannte es plötzlich lichterloh. Oder Ralf Schumacher war auch so einer, der hatte mit irgendeiner Uhrenmarke, habe ich auch schon wieder vergessen, mit welcher, und hieß aber als Spitzname Rolex Ralf. Wurde halt immer mit Rolex gesehen, hatte aber mit einer anderen Uhrenmarke den Vertrag. Also ich meine, das ist, glaube ich, auch ein ziemlich deutliches Zeichen, ne, dass irgendwas gerade nicht so läuft. Na gut, wunderbar. Also wir haben uns über Startup-Unternehmen unterhalten. Wann sollten die sich mit Marke beschäftigen? Da fand ich jetzt den Ansatz mit Haltung und den Phasen, die du beschrieben hast, wunderbar. Wir haben uns mit Traditionsunternehmen beschäftigt, mit Konzernen, was dagegen steht und eben Tipps gegeben, wo gibt es untrügliche Anzeichen dafür, dass man an das Thema mal ran muss. Und ich kann auch nur sagen, aus 30 Jahren, das Geld- und Zeitargument ist kein Argument, weil die teuerste Strategie ist immer noch die Marke völlig unberücksichtigt lässt. Es ist gefährlich, Innovation, ne? Es ist Hochrisikogebiet, es ist Willkür, hast du vorhin gesagt, es ist Zufall Und wenn man das ausblenden will, wir können auch nicht alles ausblenden, aber wir können viel einhegen, was da an Gefahren lauert in einer solch dynamischen Welt, in der wir gerade sind. Fehlt eigentlich nur noch eins.
Das Überraschungsthema.
Exakt, das Überraschungsthema für Charlina. Wir haben ja in jeder Sendung ein Überraschungsthema. Ich überreiche den Umschlag und bin ganz gespannt, was sie dazu sagt.
Matthias grinst schon. Ach ja, der digitale Nachlassagent. Ja, nee, keine Ahnung.
Mit sowas wir haben heute schon ein bisschen drüber gesprochen.
Überhaupt nicht auseinandergesetzt.
Hast dich gar nicht. Ja gut, kann ich auch verstehen. Wobei, man weiß ja nie. Es ist, also der digitale Nachlassagent ist nicht das, was man sofort, was man zuerst denkt und sagt, okay, ich versterbe plötzlich und jemand, und ich muss meinen Nachlass regeln. Also was weiß ich, Beerdigung organisieren, Vererbung und so weiter. Sondern umgekehrt, es gibt KI-Layer mittlerweile, die du anlernen kannst, die nach deinem Ableben quasi deinen intellektuellen Nachlass weiterleben lassen. Also wenn ich irgendwann nicht mehr bin, Charlina, dann kannst du meinen Avatar fragen.
Na, ein Glück.
Was würdest du jetzt
Gott
sagen?
Bewahre,
oder der Avatar sitzt hier,
Klaus,
wenn wir die 10.000. Sendung drehen. Das heißt, du kannst dein Ich da reinbauen.
Boah.
Und also man sagt, also so wird es verkauft, es dient der Trauerbewältigung für die Angehörigen, weil die mit dem Verstorbenen weiter kommunizieren können.
Ja.
Du kannst, wie gesagt, vom Intellekt, von der Art, ne, man sagt ja oft in Unternehmen, wir hatten es ja vorhin bei der Nachfolge, was hätte jetzt der alte Chef gesagt, ne, der nichts mehr sagen kann oder im Altersheim ist oder wie auch immer. Und die KI kann das jetzt. Wie hätte der Chef entschieden? Und das ist ein digitaler Nachlassagent. Ich finde das eine ziemlich coole Sache. Ich bin da schon hart am Arbeiten, wie du dir vorstellen kannst, dass mein Ich dann weiterhin dir diese Fragen stellt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Thema. Wann sollte man sich mit seiner Marke beschäftigen? Die untrüglichen Anzeichen bis hin zum digitalen Nachlass. Agenten.
Die ich jetzt einfach mal unkommentiert habe stehen lassen.
Ich finde es jetzt gerade herrlich, wenn Charlina noch verdaut. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit einem spannenden Thema, auch wieder als Summer Edition. Und wünsche alles Gute. Und wer uns mag und wiedersehen will, bitte abonnieren. Und ansonsten findet man alles dort, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Vielen Dank und bis bald.
Brand Trust Live.
Denk mal nach, wir holen es bei der nächsten
meine
Sendung
Meine Kunden
nach.
Sind meine Kollegen. So.
Ja, ja. Jetzt habe ich dich gekriegt. Hat mir Spaß gemacht.
Sauschwer.
Sauschwer, ja.
Was soll ich da sagen?
Ist wirklich so.